Die zunehmende Barbarisierung der Welt hat Deutschland noch nicht erreicht, vielleicht ja doch schon. Leben wir in postdemokratischen Verhältnissen und wenn man sich den Zustand der Welt anschaut, ein ökologisches Desaster, eine schwelende Wirtschaftskrise, eigentlich Zeit für die Linke, für linke Politik, für aufgeklärte, emanzipatorische Politik, aber die Linke hat es weltweit und überhaupt in Deutschland natürlich schwer. Einer, der ein Buch geschrieben hat übers Linksein, What's Left, ist Tom Strohschneider, er ist Chefredakteur vom Neuen Deutschland und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Herr Strohschneider.
Einen schönen guten Morgen.
Die Linken müssten doch eigentlich Konjunktur haben, also linke Ideen, aufklärerische Ideen, das müsste doch jetzt angesagt sein. Ist es aber nicht, oder?
Na, zumindest hierzulande kann man nicht davon sprechen, wobei die Entwicklungen ja ganz nervös sind, ja, wenn man so will, Anzeiger der gesellschaftlichen Verhältnisse, der zittert und wackelt. Ja, wir haben in den vergangenen Tagen eine ganz erstaunliche, zumindest rhetorische Wendung bei der SPD, bei einigen erlebt. Da wird jetzt plötzlich über Rezepte gegen den Marktradikalismus gesprochen, darüber, dass man die Herrschaft des Neoliberalismus beenden will. Das finde ich dann schon sehr interessant. Da muss man natürlich gucken, was dann praktisch und wirksam daraus wird. Aber ansonsten würde ich sagen, linke, aufklärerische Positionen gibt es, wird auch viel diskutiert, aber gesellschaftlich wirkmächtig sind die momentan nicht. Das geht sowohl, wenn man sich das parteipolitische Spektrum anschaut, die Umfragewerte für die Parteien sind da unter den Herausforderungen, denn die Probleme, Sie haben sie angesprochen, sind so groß, dass man sich natürlich eigentlich auch eine starke parteipolitische Linke wünschen müsste. Was die sozialen Bewegungen angeht, die Zivilgesellschaft, sieht es ja ein bisschen anders aus. Es repräsentiert sich da nicht so sehr in Umfragezahlen. Wir haben, wie ich finde, ein tolles und interessantes klimapolitisches Aktionswochenende jetzt erlebt. Wir haben eine Solidaritätsbewegung für Geflüchtete, die auch beispielhaft ist. Wir haben immer wieder neue Versuche, da Netzwerke zu bilden. Aber im Vergleich etwa zu Spanien oder anderen Ländern ist es natürlich hier, ja, vielleicht könnte man sagen, typisch deutsch. Es wird, was Bewegtheit, was soziale Konflikte angeht, in diesem Land immer ganz schön ruhig sein im Verhältnis zu anderen, leider.
Mhm. Wenn man so Ihr Büchlein durchblättert, What's Left, Europas Linke, der Rechtsruck und ein sozialistischer Kompromiss ist das Thema, dann schreiben Sie ganz zum Schluss von dem Weg in die autoritäre Ausnahmepolitik. Was meint denn der Weg in die autoritäre Ausnahmepolitik? Meinen Sie da Deutschland oder ganz Europa?
Na, ich glaube, man kann es in Deutschland auch sehen, aber es geht schon grundsätzlich natürlich um eine Tendenz, die wir in Europa mit großer Sorge aus meiner Sicht jedenfalls beobachten müssen. Wir haben, um ein Beispiel zu nennen, in Frankreich gesehen, da ist eine sehr schwere Deregulierungsreform, die Rechte von Beschäftigten zerstört, die Frage des Kündigungsschutzes aushebelt und so weiter und so fort. Dafür gibt es keine gesellschaftliche Mehrheit. Dafür hat die Partei von Hollande auch keine parlamentarische Mehrheit und dann wird es einfach an den Regularien vorbei mit einem Verfassungstrick durchgesetzt. Und das ist natürlich autoritäre Maßnahmenpolitik. Man hat hierzulande ganz Ähnliches. Das ist vielleicht ein bisschen verschleierter zum Teil, aber natürlich muss man sich schon sorgen, dass jenseits einer politischen Diskussion wir gerade wieder erleben, dass zum Beispiel Langzeiterwerbslose mit einem neuen, ja, paternalistisch autoritären Maßnahmenpaket bedacht werden. Da werden die entsprechenden Regelungen für Hartz-IV-Empfänger verändert und gewissermaßen Tag für Tag kommt dann über die Medienöffentlichkeit raus, was es da eigentlich für, ja, Anziehen der Schrauben, der Daumenschrauben, der Knebelung bedeutet. Und das ist das, was ich damit meine mit autoritärer Maßnahmenpolitik. Es gibt eine Entwicklung, die sich abgekoppelt hat von dem, was man demokratische Debatte, Interessenpolitik, Willensentscheidung, Teilhabe von Menschen bezeichnen könnte. Da ist so ein Raumschiff Politik, welches ganz eindeutig gegen die Interessen einer Mehrheit in vielen Belangen agiert und sich dann eben gewissermaßen durchsetzt, begleitet, muss man auch sagen, von einer Medienlandschaft, die bisweilen doch vergessen hat, dass ihr eigentlicher Job ist, ja den Herrschern auf die Finger zu schauen. Da wird man dann bedacht mit so erbaulichen Begleitberichterstattungen. Da geht es viel um Personen, um Konflikte zwischen irgendwelchen Leuten. Aber die Substanz des Politischen ist so ein bisschen ausgeblendet. Und ein dritter Aspekt, den man sicherlich auch dazu nehmen muss, ist die eklatante Schwäche der Gewerkschaften. Also sowas, was ich demokratische Klassenpolitik nennen würde. Die sozialen Verteilungsverhältnisse ins Zentrum einer Auseinandersetzung zu rücken, die dann auch jetzt über den reinen engeren Kreis von Facharbeitern in Tarifbindung hinausgeht, die also sowas wie eine klassenpolitische Solidarität in der Gesellschaft, aber auch nicht nur national, sondern auch im europäischen Maßstab auf die Agenda setzt, das fehlt. Und das macht es dann einigen leicht, mit einer Politik sich durchzusetzen, die auch in einem demokratiepolitischen Sinne meines Erachtens sehr gefährlich ist. Wir haben eine Regierung, die spielt ihre eigene Opposition. Die CSU geriert sich da entsprechend. Wir kommen jetzt in einen Wahlkampf, das ist ganz deutlich zu merken in den letzten Tagen, was da in den Zeitungen zu lesen ist, entsprechende Äußerungen. Und da müssen wir mal gucken, ob nicht da, und insofern bin ich da auch immer ein bisschen Zweckoptimist, ob nicht jetzt mit Blick auf 2017 die Debatte auch nochmal repolitisiert werden kann.
Wenn Sie die Gewerkschaften ansprechen, dann schreiben Sie ja auch von der Nationalisierung der sozialen Frage. Die Nationalisierung der sozialen Frage, das machen ja nicht nur die Gewerkschaften. Das scheint so ein Trend zu sein, sich auf die Nation, auf das Land wieder zu beziehen. Ist das auch ein Teil der Krise?
Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was sich jetzt in den vergangenen 2 Jahren sowohl rhetorisch als auch politisch praktisch natürlich nochmal radikalisiert hat. Und es ist eine Entwicklung, die einerseits, finde ich, natürlich ganz logisch zu nennen ist. Wir haben noch national ausgestaltete soziale Sicherungssysteme. Und wenn es sowas wie Migrationsbewegungen gibt, wenn es sowas wie Freizügigkeit gibt, dann gibt es immer auch natürlich eine Zuwanderung in Sozialsysteme. Da gibt es dann entsprechende Konkurrenzen, weil die entsprechenden Sicherungsniveaus in bestimmten Ländern schlechter sind als beispielsweise in Deutschland. Aber daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, hier eine Grenze um den Laden zu machen, um den anderen Leuten gewissermaßen die Teilhabe an solchen Sicherungssystemen zu verweigern, ist natürlich der völlig falsche Weg. Und das ist richtig. Bedenklicherweise wird dieser falsche Weg bis in die gesellschaftliche Linke hinein zum Teil befördert. Und da zeigt sich jetzt auch, glaube ich, auch eine große Nachlässigkeit, eine große Schwäche. Es ist in den letzten 15 Jahren schon viel über Europäisierung linker Politik gesprochen worden. Da gab es auch immer wieder Ansätze, da sind europäische Parteien, Bündnisse und so weiter geschmiedet worden. Aber de facto und politisch wirksam gab es noch keine Europäisierung linker Politikvorstellung. Da zum Beispiel eine europäische Sozialversicherung und eine europäische Asylbewerberversicherung dazu zählen. Das geht jetzt gerade erst los. Ich glaube, da werden jetzt die Debatten hoffentlich auch ein bisschen dynamischer, denn ich glaube, das ist sehr, sehr notwendig.
Sie sprechen auch von antiaufklärerischer Borniertheit. Das klingt ja schlimm. Was meinen Sie denn mit antiaufklärerischer Borniertheit?
Naja, man kann ja zum Beispiel für Links in Anspruch nehmen, im ganz allgemeinen Sinne, dass die Linken gewissermaßen die Partei der Aufklärung sind. Da geht es immer darum, die Widersprüche zu politisieren, statt sie zu verschleiern. Da geht es darum, für ein allgemeines, alle umfassendes Interesse sich einzusetzen, statt zum Beispiel nationale Bezugsgruppen sich auszusuchen und die gegeneinander auszuspielen. Und Borniertheit bezeichnet dann einen Zustand, auch wie ich finde, des Ausweichens vor Schwierigkeiten. Denn natürlich ist es so, dass wir in einer Situation sind, wo die Möglichkeiten, eine europäische linke Politikoffensive in Gang zu setzen, relativ begrenzt sind. Nur sich davor zu drücken und zu sagen, es klappt alles nicht, also machen wir jetzt hier wieder linke Politik in unseren nationalen Vorgarten, das geht gar nicht.
Die Accelerationisten, also die alles schneller machen wollen, die sind ja, das ist ja auch so eine linke Strömung, das schreiben sie auch in ihrem Buch, das finde ich ja ganz interessant. Das heißt, wenn wir den Turbo reinlegen, dann könnte es auch mit links klappen, oder wie muss man das verstehen?
Ja, ich glaube, da diese accelerationistische Bewegung, das ist natürlich eigentlich so ein bisschen, kommt es ja aus der Theater- und Philosophielandschaft und bringt etwas auf die politische Tagesordnung, was die gesellschaftliche Linke vielleicht auch so ein bisschen vergessen hat in ihrer technikskeptischen Haltung. Es ist so, dass der Kapitalismus natürlich eine unglaubliche Maschine von Ungleichheit, von Krieg und von Konflikt. Aber der Kapitalismus ist auch eine unglaubliche Maschine von Fortschritt. Und das, was man bei Marx ja nachlesen kann, dass sich das Neue, die befreienden Potenziale zum Beispiel von enormer Produktivität, von neuen Technologien, die schälen sich unter den alten gesellschaftlichen Bedingungen heraus und harren gewissermaßen ihrer Befreiung auf ein Niveau neuer Qualität. Und Wir haben in den vergangenen 10, 15 Jahren viel kritische Diskussion darüber erlebt, was alles schlimm ist an Robotern, an Digitalisierung. Da ist viel über Datenschutz und so weiter geredet worden. Aber die eigentlich befreienden Potenziale, die da drin stecken, sind vielleicht ein bisschen aus der Debatte verschwunden. Das ändert sich gerade ein bisschen. Die Akzelerationisten sind da auch, wenn man so will, so eine kleine Anschub-Avantgarde. Der Punkt ist der, wir haben eine Entwicklung, wo wir in einem gesellschaftlich großen Maßstab, glaube ich, vor einigen Wänden stehen. Das ist nicht nur politisch eine Frage, sondern eben dann auch technologisch und ökonomisch. Und wenn dazu beigetragen wird, in dieser Frage auch auf bestimmte Dinge wieder zu blicken, wo wir die Möglichkeit dann auch sehen, dass innerhalb des Kapitalismus bestimmte Entwicklungen nicht per se schlecht sind, sondern sie eben unter andere politische Regulationsmechanismen gebracht werden müssen, wir sie sozusagen politisch in Beschlag nehmen müssen, dann hilft das sicherlich auch einer linken Debatte.
Das Einfache, was so schwer zu machen ist. Abschließend noch, Sie haben Slavoj Žižek zitiert und gesagt, es ist ein trauriges Zeichen in unserer Zeit, dass man heutzutage der radikalen Linken angehören muss, um irgendwie um voranzukommen. Was meint denn Slavoj Žižek oder was können Sie subsumieren unter radikaler Linker?
Naja, was Žižek meint, oder zumindest wie ich ihn lese, ist etwas, was man jetzt gerade im aktuellen Spiegel wieder in einem Interview von Sigmar Gabriel lesen kann. Da kommt jemand daher und erklärt einige, wie ich finde, relativ banale sozialdemokratische Politikziele, ein bisschen mehr Gerechtigkeit, Marktkontrolle, Schluss mit der Deregulierung, Einhegung der Finanzmärkte, Schluss machen mit einer am Ende auch erbärmlichen und beschämenden Spaltung zwischen Arm und Reich. Und dann kommen da ein paar Spiegelredakteure und fragen ihn, ja, aber das ist doch Klassenkampfrhetorik der 70er Jahre. Ich glaube, wir haben es in der Griechenland-Krise schon erlebt, wir erleben es heute im US-amerikanischen Wahlkampf zum Beispiel bei den Bewerbungen jetzt der Demokraten. Jemand mit einem klassischen sozialdemokratischen Programm, Umverteilung, wohlfahrtsstaatliche Sicherung, öffentliche Investitionen, Einschränkung des Marktes, der gilt heute schon als Linksradikaler, obwohl es sich ja eigentlich um sozialdemokratisches Modell hält. Und deswegen sind natürlich diejenigen, die für so eine sozialökologische Wende eintreten, werden die heute schnell als Klassenkämpfer tituliert. Ich finde, das kann man mit großem Selbstbewusstsein annehmen. Wir brauchen eine demokratische Klassenpolitik, die auch die grundlegenden Fragen, wie die zwischen Kapital und Arbeit, wieder ins Zentrum rückt. Und das ist aber natürlich andererseits schon für die öffentliche Debatte auch ein Signum und vielleicht auch ein Negatives, denn wenn ich heute einen Spitzensteuersatz fordere, der im Prinzip das Niveau der Kohljahre beinhaltet, gelte ich ja fast schon als Kommunist in Deutschland, das wäre machbar, es wäre einfach, aber es wäre auch nur sozialdemokratisch. Und das ist, glaube ich, dieser kleine Widerspruch, den Žižek da anspricht und den wir jetzt aushalten müssen, aber mit, glaube ich, einer gewissen optimistischen Offensivkraft.
Und mit dieser optimistischen Offensivkraft entlasse ich Sie in den Feiertag. Das war Tom Strohschneider im Gespräch. Er hat ein Buch geschrieben, What's Left, Europas Linke, der Rechtsruck und ein sozialistischer Kompromiss. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
Die Wünsche gebe ich zurück. Tschüss.
Tschüss.